NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Februar 1380. Der Geburtstag des italienischen Gelehrten Poggio Bracciolini.
Eines Tages im Jahr 1417 streckte ein kleiner, genialer, ebenso umsichtiger wie aufmerksamer Mann Ende 30 seine Hand aus, um ein sehr altes Manuskript aus einem Regal zu nehmen. Als er begriff, was er da in den Händen hielt, beschloss er, dieses Werk der Welt zugänglich zu machen.
Kann eine Schrift die Welt verändern? Kann sie so aufregend neu sein, dass sie das Weltbild der Menschen erschüttert?
Natürlich kann man ein Buch allein nicht verantwortlich machen, aber mit diesem besonderen Buch verhielt es sich etwas anders. So ist hier zu erzählen, wie die Welt plötzlich um ein Geringes aus der Bahn gestoßen wurde, ein zufälliger Ruck, der einen folgenreichen Richtungswechsel auslöste.
Die Priester des Mittelalters kannten nur zwei Orte für so gefährliche Schriften, den Giftschrank oder das Feuer. Doch für beide war es zu spät. Die verschollen geglaubte Schrift bahnte sich ihren Weg von Mensch zu Mensch, von Jahrhundert zu Jahrhundert. Ihre empörenden Gedanken wurden abgeschrieben, widerlegt, bestätigt, weitererzählt, oft im Geheimen, manchmal nur geflüstert. Kein Mensch wurde von ihr vergiftet. Im Gegenteil, diese Schrift zählt zu den Impulsen für eine der fruchtbarsten Epochen der Geschichte, die Renaissance.
Es muss etwas geschehen sein in der Renaissance. Etwas, das anbrandete gegen die Dämme und Grenzen, welche die Jahrhunderte gegen Neugier, Begehren und Individualität errichtet hatten.
So formuliert es der US-amerikanische Historiker Stephen Greenblatt in seinem Buch »Die Wende – Wie die Renaissance begann«. Der Harvard-Professor schildert darin die Geschichte einer Entdeckung. Held seiner Erzählung ist ein italienischer Gelehrter, Poggio Bracciolini. Poggio Bracciolini wurde am 11. Februar 1380 in Terra Nuova geboren, einem Provinznest nahe der Stadt Arezzo. Wie sein Vater und sein Großvater wollte Poggio Notar werden und ging nach Florenz zum Studium. Dort geriet er in einen Kreis von Männern, die wir heute Humanisten nennen. Denn sie liebten die Studia Humanitatis, Disziplinen, die der antike Philosoph Cicero als nobelste bezeichnet hatte. Grammatik, Rhetorik, Poesie, Moralphilosophie und Geschichte. Für ihre Studien blickten die Humanisten zurück, sehr weit zurück.
Es war zunächst einmal eine Beschäftigung mit der Antike. Man hat in der römischen Welt seine Vorbilder gesucht,
sagt der Stuttgarter Historiker Professor Marc Merziowski.
Man hat natürlich auch in einer Welt, die durch Adel, durch Monarchie geprägt war, sich fasziniert gezeigt von der römischen Republik, von den Ideen, die man damals hatte. Man hat sich also auf diese antiken Texte gestürzt, man hat sich auf dieses alte Latein neu eingelassen, hat dann seine eigene Sprache daran ausgestaltet.
Francesco Petrarca, berühmtester Mitbegründer des Humanismus, war zwar schon tot, als Poggio geboren wurde, aber in Florenz gab es bereits eine ganze Reihe von Nachfolgern. In ihrem Zentrum der Kanzler von Florenz, Coluccio Salutati, der sich dazu entschloss, Poggio zu fördern.
Ich denke, er hatte das Glück, zu einer sehr entscheidenden Phase in Florenz bei Coluccio Salutati zu sein.
Erzählt die Professorin Dorothee Gall vom Institut für griechische und lateinische Philologie in Bonn.
Salutati war damals Kanzler in Florenz und er hat in Italien den ersten Griechisch-Lehrstuhl eingerichtet und damit öffnete sich die Perspektive auf die Antike auch weiter. Man konnte jetzt zu den lateinischen Autoren auch die griechischen Vorbilder und Quellen lesen.
Poggios bester Freund war der 16 Jahre ältere Niccolò Niccoli. Auch er glaubte, nur die Antike habe wirklich große Gedanken, Schriften und Kunstwerke hervorgebracht. Während der vermögende Niccolò antike Schätze sammelte, verlegte sich der ärmere Poggio auf das Schreiben. 550 Briefe, dazu Abhandlungen über Heuchelei und Habsucht oder über die Frage, ob ein Greis heiraten soll. Einer seiner Bewunderer schwärmte:
Poggio war höchst sprachgewandt. Seine Episteln wurden sehr gut aufgenommen, wegen der Leichtigkeit seiner Schreibart. In seinen Schmähschriften war er freilich äußerst heftig, so dass es keinen gab, der nicht Angst vor ihm gehabt hätte.
Diese Briefe zeigen Poggio als einen sehr leidenschaftlichen, auch leicht erregbaren Mann, aber auch als einen guten Freund und als einen interessanten Menschen, den man sicher ganz gern kennengelernt hätte.
Im Jahr 1403 war die Ausbildung des 23-jährigen Poggio beendet und er ging nach Rom, um sein Glück zu machen. Dort standen die Türen einem jungen Humanisten, der Latein und Griechisch beherrschte und juristische Kenntnisse besaß, weit offen.
Und sie kommen dann eben auch an die Schaltstellen in der Kirche, in den Städten, in den Fürstentümern.
Poggio machte Karriere an der Kurie. 8 Päpsten diente er nacheinander als Schreiber. Ein Beruf, der nur so harmlos klingt, wie schon ein Zeitgenosse meinte.
Die apostolischen Schreiber haben die ersten Geschäfte der Welt in den Händen, denn wer anders als sie schreibt und verfügt in Sachen des katholischen Glaubens, der Bekämpfung der Ketzerei, der Herstellung des Friedens, der Vermittlung zwischen den größten Monarchen? Sie sind es, die Könige, Fürsten und Völker in Bewunderung versetzen durch das, was von den Päpsten ausgeht.
Poggio war stolz auf seine Stelle beim Papst, aber mehr noch auf seine humanistische Bildung.
Das sind also ziemlich elitäre, ziemlich eingebildete Schnöse, könnte man sagen. Man kann es natürlich auch positiv werten. Es war eine Elite, es waren Leute, die gut ausgebildet waren, die einen Sinn für bestimmte Dinge gefunden haben und das, koste es, was es wolle, durchgesetzt haben.
Zum Beispiel eine neue Schrifttype, die wir heute noch benutzen.
Die Humanisten haben eine Schrift entwickelt, die klarer, schneller und besser lesbar war und die ihrem Ideal der Antike eher entsprach als die komplizierten, sehr, sehr schwer zu lesenden spätmittelalterlichen Schriften.
Weil sie sowohl auf antike Formen als auch auf die unter Karl dem Großen eingeführte karolingische Minuskel zurückgeht, heißt die humanistische Schrift auch Antiqua. Sie ist heute die gängige Schrift für Bücher und alle anderen Druckerzeugnisse.
Und Poggio war eben ein absolut begabter Schreiber. Er hat mehrere Handschriften, die wir heute noch haben, geschrieben. Und da muss auch ich sagen, die sind wirklich schön, die sind toll. Und sie haben sich dann als Muster durchgesetzt. Aber es ist eben, wie vieles bei Poggio, auch ein Akt der Selbstvermarktung. Er hat das eben auch alles sehr, sehr gut verkauft. Er hat auch allen der Welt gesagt, das ist die Schrift, die als Vorbild wirken sollte.
An Selbstvertrauen mangelte es den Humanisten jedenfalls nicht.
Sie wussten, dass sie die intimen Kenner der antiken Literatur waren und dass sie eine Kompetenz besaßen in sprachlicher und philologischer Hinsicht, die sie zu Ausnahmegestalten machten. Und darauf haben sie ihr Selbstvertrauen gestützt. Eigentlich glaubten sie, dass alle weltlichen Herrscher auf ihren Rat angewiesen waren. Vor allem sahen sie sich als Wegbereiter einer neuen Zeit.
Doch die Ernüchterung kam für Poggio sehr schnell, denn Rom hatte den Glanz der Antike längst verloren.
Dieses Welttheater, wie tief ist es gefallen? Wie hat es sich verändert? Wie verschandelt es ist? Der Weg des Triumphzuges überwuchert vom Wein, die Bänke der Senatoren unter Misthaufen verschwunden. Das Forum des römischen Volkes, wo es sich versammelte, seine Gesetze zu beschließen. Nun ist es eingezäunt zur Kultivierung von Suppenkräutern.
Da die Päpste in jenen Jahren häufig reisten, bekam Poggio viel von der Welt zu sehen. In jedem Kloster, in dem er Station machte, durchstöberte er die Bibliothek nach antiken Texten. Das Bücherjagen war wie eine Sucht. So viele Texte waren verloren gegangen und bei dem Gedanken, wie viele wertvolle Abschriften in muffigen Regalen schlummern mochten, wurde er wütend. 1414 begleitete Poggio den Gegenpapst Johannes den 23. nach Konstanz zum Konzil. Für ihn als Schreiber war das eine Art gelehrtes Familientreffen. Mark Merziowski?
Dort trafen sich dann nicht nur die großen Kirchenfürsten und die Politiker, sondern all ihre Notare. Da kamen die Kommunikationsspezialisten zusammen und da hat man sich auch persönlich kennengelernt. Man kann das nicht gewaltig genug einschätzen, dieses Konstanzer Konzil, auf dem sich ganz Europa kennengelernt hatte. Seitdem tauschten sie ihre Briefe aus, seitdem tauschten sie auch die Funde, die sie in den Klöstern gemacht haben, aus, versenden ihre Handschriften, versenden Ergebnisse.
Als Papst Johannes der 23. vom Konzil abgesetzt wurde, war Poggio auf einen Schlag arbeitslos und auch ohne Einkommen. Doch solange seine Geldreserven reichten, wollte er noch auf Bücherjagd gehen. 1415 entdeckte er im burgundischen Kloster Cluny eine Abschrift von 6 Reden Ciceros, von denen 2 damals noch unbekannt waren. Er schickte sie seinen Freunden nach Florenz und schrieb stolz dazu:
Mit großer Sorgfalt und Umsicht, durch wiederholtes Suchen in den Bibliotheken Frankreichs und Deutschlands, ist es allein mir, Poggio dem Florentiner, gelungen, sie aus dem elenden Dreck, in dem sie verborgen lagen, zurück ans Tageslicht zu bringen.
Auch im Kloster St. Gallen stieß der eifrige Humanist auf eine ganze Reihe antiker Schriften und rettete sie. Für ihn waren es schon fast lebende Wesen.
Ich fand sie in einer Art stinkendem und düsterem Verlies, in das man nicht einmal Menschen, die eines Kapitalverbrechens überführt sind, wegsperren würde.
1417 machte Poggio Bracciolini schließlich die größte Entdeckung seines Lebens. In einem deutschen Kloster, in welchem hat er nicht verraten, hielt er plötzlich die verschollen geglaubte Abschrift eines Buches von Lucrez in den Händen.
De Rerum Natura, über die Natur der Dinge.
Ein Lehrgedicht in Hexametern, also ein klassisches lateinisches Gedicht, für uns heute ziemlich unerträglich, wenn Sie das lesen wollen. Für die Humanisten war es aber der Inbegriff von Eleganz. Es war ein Text, der alle Dinge darstellt, von der Atomtheorie bis zur Kulturgeschichte reichend, also ein sehr interessanter Text.
Autor war der römische Dichter und Philosoph Lucrez. Er lebte im 1. Jahrhundert vor Christus und war Anhänger des griechischen Philosophen Epikur, dessen Theorien Lucrez in seinem Werk wiedergibt. Weil von Epikur selbst fast gar nichts erhalten ist, zählt Lucrez' Werk damit zu den wichtigsten antiken Schriften überhaupt. Dorothee Gall:
Die epikureische Philosophie zielt unmittelbar darauf, jedem Menschen das Glück zu ermöglichen. Sie legt dar, dass dieses Glück in der Verfügungsgewalt des Einzelnen steht. Er ist also nicht einem Schicksal unterworfen, er hängt nicht von höheren Mächten ab, sondern er kann selbst dafür sorgen, dass er glücklich leben kann.
Schmählichen Anblicks lag auf Erden das Leben der Menschen, unter der Religion gewaltsam niedergetreten, die vorstreckend das Haupt aus himmlischen Regionen mit entsetzlichem Blick herab auf die Sterblichen drohte.
Religion schadet dem Menschen. Die Welt besteht aus Atomen. Und nichts bleibt nach dem Tod von uns übrig. Das sind einige der Kerngedanken von Epikur, die Lucrez überliefert hat.
Es gibt keine Götter, die irgendwie irritierend in die Welt eingreifen. Und der Tod ist kein Übel, denn den Tod erleben wir gar nicht. Körper und Seele lösen sich auf im Tode. Und er ist für uns genauso wenig ein Übel, wie es die Zeit vor unserer Geburt war. Das heißt, es gibt keinerlei Grenzen für das Glück des Menschen. Das ist das Neue an der epikureischen Philosophie. Und dafür ist Lucrez die bedeutendste Quelle, die wir überhaupt besitzen.
Poggio erkennt sofort, was er da vor sich hat. Für ihn ist es ein enormer Schatz. Er lässt ihn kopieren und schickt die Abschrift seinem Freund Nicoli in Florenz. 1422 wird er wieder Sekretär am Heiligen Stuhl, schreibt Bücher und Briefe und wird reich. Mit 56 Jahren heiratet Poggio und hat mit seiner sehr jungen Frau 5 Söhne. Die Arbeit an der Kurie gibt er schließlich auf und wird mit 73 Jahren Kanzler von Florenz unter den Medici. Poggio Bracciolini stirbt am 30. Oktober 1459. Von seinem wichtigsten Fund, dem Gedicht des Lucrez, sind über 50 Abschriften allein aus seinem Jahrhundert erhalten.
Es ist eine riesige Wirkungsgeschichte, die sich bis in die Neuzeit, bis in die Gegenwart zieht eigentlich.
Die Liste berühmter Denker, die von Lucrez bewegt, beeinflusst, provoziert oder auch nur angeregt wurden, ist lang und reicht von Machiavelli über Thomas Morus, Giordano Bruno, Shakespeare, Montaigne bis hin zum amerikanischen Präsidenten Thomas Jefferson. Und Fragen wie die nach der Existenz Gottes werden die Menschen wohl noch lange beschäftigen. Doch für Poggio Bracciolini, der sich selbst für einen guten Christen hielt, wäre eines undenkbar gewesen. Eine Schrift, die seinem eigenen Glauben widerspricht, zu verbieten oder gar zu vernichten.
Im Zeitzeichen erinnerte Maren Gottschalk an Poggio Bracciolini, der am 11. Februar 1380 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.